als Sie das diesjährige Kongressprogramm durchblätterten, werden Sie sich beim Lesen der Ankündigung meines Beitrages wahrscheinlich gedacht haben, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Denn schließlich ist es etwas ungewöhnlich, dass ausgerechnet ein Physiker sich ein offensichtlich psychologisches Thema wählt, Strebungen und Orientierungen. Nun, ich möchte dieses Thema nicht im üblichen Sinn als psychologisches Thema aufgefasst wissen. Vielmehr möchte ich anknüpfen an ein Buch, das den Titel Postmortale Zustände trägt und anlässlich des vorletzten Imago Mundi Kongresses beim Resch Verlag erschienen ist. In diesem Buch wird zunächst einmal versucht, die Frage zu klären, ob diese Welt, in der wir leben, wirklich so beschaffen ist, wie es in der heutigen Zeit gerne von den Massenkommunikationsmitteln verbreitet wird. Die Frage, ist diese Welt wirklich reine Physik und voll mathematisierbar? Oder ist das nicht der Fall? Ist diese Welt nur der Teil einer übergeordneten Ganzheit, die wir nicht kennen und die auch gar nicht mathematisierbar ist? Wir kamen zu einem Ergebnis in dieser Schrift, und zwar über die logische Schlussweise der Reductio ad absurdum, dass es noch weitere Bereiche von qualitativen Gesetzmäßigkeiten geben muss, die man ausloten kann. Und zwar könnte man sagen, dass diese Vierfachkonturierung des Seins, wie sie auch von Herrn Resch oft zitiert wird in Physis, Bios, Psycho und Pneuma, tatsächlich als Realität hingenommen werden muss. Wobei natürlich diese vier zusätzlichen Ausschnitte auch noch verhältnismäßig wenig sind, aber immerhin kann man jetzt über eine indirekte Schlussweise, wobei man indirekt jetzt nicht im mathematisch strengen Sinn auffassen sollte, sondern indirekt so mehr einen Schluss, so, vielleicht so in Schleifen oder in Bögen und nicht geradlinig, nicht wahr? Dass man diese indirekte Schlussweise jetzt zeigen kann, dass es in diesen Bereichen Strukturen gibt. Und man kann versuchen, eine Strukturbetrachtung, wobei der Strukturbegriff hier sehr offen bleiben kann, eine Strukturbetrachtung des menschlichen Seins in diesen zusätzlichen Bereichen der Welt zu versuchen. Und er kommt dann zu einem interessanten Ergebnis. Nur es gehört eigentlich zu diesen Ausführungen so eine Art Formalismus, der aber mit der Mathematik nichts zu tun hat. Ich habe diesen Formalismus in dieser kleinen Schrift nicht bringen können, denn die Schrift selbst sollte nur die Existenz dieser Arbeit der Öffentlichkeit vorstellen und nicht ins Detail gehen. Zugleich sollte die Schrift auch als eine Warnung aufgefasst werden. Eine Warnung insofern, ich hier an manche Menschen denke, die sich eigentlich als Skeptiker um der Skepsis willen erweisen oder andere, die zu irgendwelchen spiritistischen Vereinigungen gehören, die nun glauben, dass man eigentlich hier schon alles weiß. Es sollte eine Warnung sein, die sollte sagen, seid vorsichtig, man kann auch hier sehr streng logisch vorgehen und kommt dann auch zu Ergebnissen, die sich so oder so mit all diesen festgefahrenen Meinungen natürlich vielleicht nicht vereinbaren lassen. Ich wollte jetzt aus dieser Schrift kurz einige wenige Dinge herausnehmen, die wir jetzt brauchen. Und zwar stellt sich dabei zunächst einmal raus, wir gingen von der Schlussbasis einer einheitlichen Beschreibung der Physis aus. Das war die Basis unseres logischen Schlusses. Allerdings muss diese Physis einheitlich beschrieben werden. Hier befindet sich ein Buch im Druck über Elementarstrukturen der Materie. Das ist eben eine physikalische Frage. Aber ich würde sagen, diese einheitliche Theorie, mit der ich mich da lange befasst habe, einheitliche Theorie der Physik, ist eigentlich nicht mehr spekulativ, denn vor wenigen, vor 2 Monaten war es, konnte die gesamten Aussagen dieser Theorie voll, und zwar quantitativ richtig, vom deutschen Elektroden-Synchrotron in Hamburg bestätigt werden. Das heißt, wir haben eine sehr saubere, solide Schlussbasis. Nun führten gewisse Methoden, deren Begriffsapparat erläutert, genau definiert wurde, in denen ich eigentlich spirituellen Richtungen anbieten möchte, damit man weiß, wovon man spricht. Dieser Begriffsapparat wurde gebracht und ich habe nun versucht, den Weg aufzuzeigen. Man kommt dabei nun zu der Möglichkeit, gewisse Grenzen zu transzendieren. Zum Beispiel der Grenzbereich vom Quantitativen zum Qualitativen. Die Grenzen zwischen diesen 4 Seinsbereichen lassen sich transzendieren und man kommt nun zu einem einheitlichen Bild der lebendigen Strukturen in diesen 4 Seinsbereichen, die alle gleichermaßen abgedeckt werden. Und dabei stellt sich nun heraus, dass in einem Transbereich, das hatten wir schon in der Physik gesehen, dass es neben den 4 bekannten Dimensionen von Raum und Zeit noch weitere verborgene Weltdimensionen geben muss. Und das hatte erst den Erfolg der Physik gebracht. Aber es ist in diesem Transbereich gibt es nun einerseits durchaus noch beschreibbare Strukturen, die noch mathematisch beschreibbar sind, und zwar handelt es sich dabei um quantenhafte Entitäten, die überhaupt nichts mit Elementarteilchen zu tun haben, sondern offensichtlich Entitäten von intellektualen Potenzen sind, von Organisationsgraden. Ich habe hier einen kurzen Terminus Aktivität benutzt für diese Quantenzustände. Nun kann man zeigen, dass zu jedem Geschehen in der materiellen Welt, also jedem Cis-Geschehen sozusagen von Cis diesseitig, eine komplementäre Transdynamik dieser Aktivitätenströme, die entelechial steigen oder fallen können, existiert und dass es auch entelechiale Muster solcher Aktivitäten gibt, die nun sich komplementär als Ideen in der Materie realisieren können. Und wenn man nun dieses Bild anwendet und fragt, was hat es mit den Transkomponenten nicht der toten Materie auf sich, sondern mit den lebenden Strukturen, dann kommt man im Buch zum Ergebnis, dass es psychische Innenräume gibt, die im Bereich dieser uns Menschen sinnlich nicht zugänglichen, verborgenen Weltdimensionen liegen. Der ganze Innenraum der seelischen Art, der seelische psychische Innenraum scheint strukturiert zu sein durch viele Instanzen, Instanzen, die in schwebenden Gleichgewichten stehen, die sind, wie wir sagen, kooperativ korreliert. Das heißt, diese Instanzen, zu jeder Instanz gehört ein Antagonist, und diese ganzen Antagonisten stehen mit ihren Partnern in solchen kooperativen Beziehungen. Das heißt, wird die eine Instanz verstärkt, wird ihr Antagonist automatisch mitverstärkt. Und so entstehen kooperative Korrelationen und Balancezustände, die wir als Homöostase bezeichnen. Ich habe das einen Begriff aus der Psychologie entlehnt. Und so wird allerdings die vollständige Homöostase nie erreicht, weil das Ganze sich zeitlich verändert. Aber es gibt einen Toleranzbereich dieser Homöostase, innerhalb dessen das Ganze bleiben sollte. Gerät nun das Gleichgewicht der Instanzen im Rahmen dieser Transdynamik, komplementär zum Organismus, aus dem Gleichgewicht heraus, dann entstehen immer Lebensregungen und Strebungen, die versuchen, diese Homöostase wiederherzustellen. Und diese Labilitäten erscheinen dann dadurch, dass diese kooperativen Korrelationen der inneren Instanzen umspringen in kontraoperative Korrelationen, das heißt, die eine Instanz wächst auf Kosten der anderen. Und dann entstehen diese Labilitäten. Die ganze Dynamik selbst wird beherrscht von steigenden und fallenden Aktivitätenströmen. Und so besteht in diesem Innenraum, den ja ganz körpernah ist, und den wollen wir jetzt nur betrachten, diesen seelischen Innenraum scheint es Kanäle solcher Transdynamik zu geben. Und sozusagen an der Pforte des Innenraums liegen Durchstoßbereiche, die uns als Motivationsfelder erscheinen. Das sind sozusagen die Fenster in der Türe zum seelischen Innenraum, über die Aktivitäten aufsteigen. Das heißt, Außeneinflüsse, rezeptorisch aufgenommen, verwandeln sich in Aktivitätenströme, die steigen. Und hier schlägt die Quantität des Einflusses um in die Qualität des Erlebnisses. Und umgekehrt können durch diese Motivationsfelder nun Aktivitätenströme fallen und können jetzt physiologisch wirken. Sie können zum Beispiel Innervationen und Muskelkonvulsionen verursachen. Das heißt, hier schlägt Quantität in Qualität um und umgekehrt. Das ist bei den fast allen Organismen der Fall. Nun, um die Betrachtung nicht zu sehr zu komplizieren, sollten wir zunächst einmal uns ausloten, welche Struktur im animalen Bereich eigentlich in dieser körpernahen Sicht liegt. Ich muss zu dem Buch Postmortale Zustände sagen, ich meine, Sie sehen gleich, dieses Buch, wer es gelesen hat, wird gesehen haben, das Buch ist nicht irgendwie erbaulicher Art. Es ist auch kein religiöses Buch, das Trost geben könnte, und es ist erst recht keines der so oft auftauchenden spiritistischen Gruselkabinette. Aber in dem Buch wurde die Frage aufgeworfen, gibt es Zustände der Persönlichkeit postmortem? Die Frage konnte positiv beantwortet werden. Natürlich kann man jetzt mit diesem ganzen Modell noch viel mehr anfangen. Das wollen wir jetzt uns gerade mal ansehen, wie es im lebendigen Fall ausschaut, mit den ganz körpernahen Strukturen. Nun, im animalen Fall, wenn man jetzt die Ergebnisse der Tierpsychologie berücksichtigt, die Verhaltensforschung, diese ganzen Disziplinen mal sich anschaut, dann kann man sehen, dass es hier in diesem Innenraum vier solche Kanäle von einer Aktivitätendynamik geben muss, mit vier Motivationsfeldern. In der Schrift wurden diese Kanäle als Telekorsyntrophien bezeichnet. Ich möchte diesen Ausdruck hier nicht verwenden, weil viele das Buch gar nicht gelesen haben, nachher nicht mehr wissen, wovon die Rede ist. Aber es gibt vier solche Bereiche. Man könnte jetzt sagen, diese vier Bereiche sind, wenn Sie es mal durchnummerieren, A, B, C, D, ja, zur Veranschaulichung könnte man sagen, der Bereich A umfasst alle Lebensregungen, die irgendwie zu tun haben mit der Selbsterhaltung des Lebewesens. Der Bereich B, die Regungen, die die Entfaltung des Lebens bedingen. Und dann der Bereich C, der nun in der Diagonale dem konservativen Bereich gegenüberliegt, alle Regungen des Kaptativen, die nötig sind, ein animales Wesen, einen Lebensraum um sich absteckt und gestaltet. Und schließlich der Bereich D, der nun dem Bereich B, der Entfaltung, diagonal gegenüberstünde in der Metapher, würde alles beinhalten, was mit der Sexualität, der Fortpflanzung und dem zum anderen, zum Altro gerichteten bedingt. Auch zum Beispiel der Bereich der Sozietätenbildung. Allerdings ist das Ganze eine Metapher. Ich möchte den metaphorischen, gleichnishaften Charakter dieser Dinge betonen. Selbstverständlich sind solche Kanäle nicht etwa wie elektrische Leitungen aufzufassen. Sie sind auch nicht voneinander getrennt. Aber ich habe auch in dem Buch Postmortale Zustände alles in Form von Gleichnissen und Metaphern ausgedrückt, weil man das Unbenennbare und Unanschauliche irgendwie sich klar machen sollte. Ich möchte es betonen, denn ist da ein ganz Schlauer dahergekommen, zwar ein Professor der Soziologie, der mir klar gemacht hat, Das wäre eine ganz dubiose Vorstellung und das Ganze wäre deswegen unwissenschaftlich. Ja, natürlich, ich meine, der hat hier die Metapher und das Gleichnis mit der Realität verwechselt. Das darf man natürlich nicht tun. Nicht? Und deswegen möchte ich das Gleichnishafte hier nochmal betonen, dass sich das nicht wiederholt. Gut, und jetzt, wenn man es jetzt nun weiter betrachtet, dann kann man eben aus dem animalen Verhalten ablesen, dass es zwei Bögen gibt, nämlich dass diese beiden diagonal gegenüberliegenden oder der Metapher gegenüberliegenden Kanäle von Motivationsfeldern, nämlich der Selbsterhaltung und der kaptativen Tendenzen eben durch einen Bogen geschlossen sind und die beiden anderen der Entfaltungstendenz, die Entfaltung sind und die zum anderen, zum Du gewendete Tendenz auch durch einen Bogen geschlossen ist, wobei ich diesen Bogen als den Evolutionsbogen bezeichne, weil er auf Lebensregungen ruht, die evolutorischen Charakter tragen. Und den anderen bezeichne ich als Konservationsbogen. Beide Bögen werden sich nie decken, sondern ein Bogen wird immer dominieren und sozusagen das Dominanzprofil dieses körpernahen Bereiches des seelischen Innenraumes beherrschen. Ob nun ein Konservationsbogen oder ein Evolutionsbogen dieses Profil bestimmt, und zwar durch den entsprechenden entelechalen Abstand, hängt von der somatischen Auslegung, also dem Körperbau des betreffenden Wesens ab. Zum Beispiel wird immer ein Wesen stark, ein starkes konservatives Profil in diesem Bereich des Innenraumes haben, wenn es als ein Lebenswesen angelegt ist, das lebensunfähige Junge zur Welt bringt. Denn dann muss das konservative Element sehr stark werden, weil man sonst diese Jungen einfach nicht durchbringt. Das heißt, die ganze Gattung würde sehr schnell aussterben. Nun, wie gesagt, das Ganze, diese ganze Struktur, diesen vier Motivationsfeldern und ihren Bögen, ist nun während des zeitlichen Lebensverlaufes in einem ständigen Wechselspiel des homöostatischen Gleichgewichtes, das gestört wird durch dann und wann auftretende Strukturänderungen der Umgebung oder der eigenen Innenstruktur. Wir können hier zum Beispiel kontraoperative Korrelationen auftreten und sofort werden durch die Störungen des Gleichgewichtes wird wieder ein neues Hineinlenken in den Toleranzbereich der Homöostase angestrebt, weil sonst das Leben labil würde. Und es werden sich Regungen einstellen und Notwendigkeiten. Es werden zunächst einmal Notwendigkeiten sich in Form von Bedürfnissen zeigen und es werden Strebungen entstehen, mit dem Ziel, diese Notwendigkeiten zu erfüllen. Diese Strebungen sind nun wieder bestimmt, erstens durch eine Orientierung. Die Strebung muss orientiert werden auf ein Strebungsziel, nämlich die Erfüllung der Notwendigkeit hin. Und die Strebung selbst ist gegeben durch zwei Bestimmungsstücke. Das ist einmal die Tension, das heißt die Spannung der Strebung auf das Ziel und die Realisationspotenz, das heißt die Fähigkeit zur Verwirklichung. Wenn man, dann kann man beobachten, dass diese Strebung nach innen und außen gerichtet destruktive Tendenzen tragen und konstruktive Tendenzen, die all dem überlagert sind. Beim Tier sieht es insofern recht einfach aus. Ich meine, die Tierpsychologie enthält bereits rudimentär alles, was die spätere Humanpsychologie ausmacht, nur ungeheuer viel primitiver. Beim Tier ist es nun insofern einfach, das Tier kann die Orientierungen seiner Strebungen nicht frei wählen. Es kann, alle Orientierungen liegen völlig eindeutig fest, das Tier handelt nicht. Das Tier wird gesteuert. Aus einem Hintergrund, über ein Instinktgefüge, aus einem Seinshintergrund. Das heißt, das Tier kann auch gar nichts falsch machen. Wegen der völligen Eindeutigkeit handelt das Tier so, wie es handelt, und es kann nicht anders, und diese Handlung ist richtig. Das heißt, da das Tier keine Ausweichmöglichkeit hat, gibt es für das Tier auch nicht den Begriff der Schuld. Das Tier ist grundsätzlich unschuldig. Und die im höheren Bereich des Innenraumes ausbildende Leitidee des Lebens ist beim Tier sehr einfach. Sie wird vom sexuellen Bereich bestimmt. Die Leitidee des Tieres ist, wie ich es immer gerne sage, eine Botschaft. Das heißt, die Botschaft ist das genetische Informationsmuster, das den Begriff dieses Tieres, die Idee dieses Tieres realisiert. Und die Leitidee läuft darauf hinaus, diese Botschaft, dieses Informationsmuster so stark als möglich im gegebenen Biotop zu verbreiten. Das heißt, die Leitidee ist sehr einfach durch die Fortpflanzung bestimmt. Diese Verhältnisse liegen beim Tier vor. Wenn wir uns nun den Menschen betrachten, dann sieht das Ganze wesentlich differenzierter aus. Denn beim Menschen wirkt eins vorherrschend, nämlich die mentale Struktur, die bei manchen Tieren ganz fehlt, bei vielen rudimentär angedeutet ist, aber bei Menschen überwiegt sie alles. Daher werden auch diese Bewusstseinskanäle sich vervielfachen. Ich kam zu dem Ergebnis, dass sich jeder dieser Motivationskomplexe, dieser Motivationsfelder vierteilt, und zwar die ursprünglichen Triebe der Erhaltung, der Entfaltung, des Kaptativen, der Fortpflanzung. Diese ursprünglichen Triebe sublimieren in ganz subtiler Form in einen Innenbereich, die wirken introvertiert, nach innen gerichtet und sublimieren. So wird zum Beispiel aus dem Selbsterhaltungstrieb bei anderes als die Tendenz, die eigene Identität zu wahren. Aus dem Entfaltungskomplex B wird introvertiert die Tendenz, sich mental zu entfalten. Ich glaube, ich bin da nicht so ganz kompetent, aber ich habe mal gehört, dass die Theologen so etwas den Gottestrieb nennen. Die kaptativen Triebe, sie werden zu einer Tendenz, halt nach innen gerichteten Tendenz, viel zu erfahren, kontemplativ, viel aufzunehmen, sich innen zu entwickeln. Während der Sexualbereich sublimiert zu etwas völlig anderem, nämlich introvertiert zu dem Trieb zur Nähe fremden Lebens, zur Bildung von Sozietäten, von Gemeinschaften. Hier finden Sie eigentlich noch, ja, sehr viel, was menschliche Gemeinschaften überhaupt möglich macht. Während die drei anderen Komponenten eines jeden dieser vier ursprünglich animalen Motivationsfelder und drei nach extravertierte Strukturen liefert, wie zum Beispiel die Absicherung, die materielle Absicherung des Daseins oder die Gestaltung der Umgebung oder das Besitzergreifen im Fall dieser kaptativen Elemente oder eben die Ausbreitung der Gattung Mensch durch Fortpflanzungsvorgänge. Und auch hier kann man solche Bögen erkennen von einem großen Konservations- und einem Evolutionsbogen. Allerdings gibt es beim Menschen und auch beim Tier viel mehr solcher Bögen. In meiner Schrift wurden sie als äquitektonische Steuersyntroxiden bezeichnet. Aber das wollen wir nicht komplizieren. Wir wollen diese vielfältigen anderen Strukturen jetzt nicht betrachten. Das würde zu weit führen. Und nun gerade durch das Wirken des mentalen Bereiches wird die Psychologie des Menschen, jedenfalls in diesem körpernahen Bereich des seelischen Innenraumes, ziemlich vielfältig. Es gibt insgesamt 16 Motivationsfelder. Dann ist die unmittelbare Folge der Mentalstruktur des Menschen die Tatsache, dass einmal die Homöostase nie vollständig erreicht wird, muss aber immer im Toleranzbereich bleiben. Die Strebungen treten genauso auf wie im animalen Bereich, auch hier ergeben sich durch Strukturänderung der Soma, der Peristase, aber auch jetzt bei Menschen durch mentale, völlig immaterielle, qualitative Prozesse ergeben sich jetzt natürlich eine ganze Reihe von Notwendigkeiten, denn alle Augenblicke können irgendwelche Antagonismen aus der Co- in die kontraoperative Korrelation geraten. Es entstehen die vielfältigsten auch mentalen Strebungen und Notwendigkeiten. Aber, und das ist das Folge des Mentalen, die Möglichkeiten der Orientierung von Strebungen sind vieldeutig. Auch braucht keineswegs die Tension und die Realisationskraft der Strebung wie beim Tier ausgeglichen zu sein. Wir können zu großen Missverhältnissen kommen, was wieder erneute Labilitäten verursachen kann. Und bei Menschen sind im Gegensatz zum Tier die destruktiven Elemente keineswegs nur nach außen gerichtet und auch die konstruktiven Elemente der Strebung sind keineswegs nur nach innen gerichtet, sondern in der menschlichen Struktur kann das destruktive und konstruktive Element von Strebung sowohl nach außen als auch nach innen gerichtet sein. Und, wie gesagt, das ist das Entscheidende, die Orientierung der Strebungen sind vieldeutig. Ein Mensch hat sehr viele Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Das heißt, im Gegensatz zum Tier, kann der Mensch schuldig werden. Sie denken sich zum Beispiel eine Verkehrsampel. Ein Hund läuft einfach rüber, weil er so rüberlaufen muss. Er kann nichts anders. Und wenn er einen Unfall verursacht. Der Mensch kann aber anders. Er hätte anders rübergehen können, weil er nur die Strebungsorientierung anders einzurichten braucht. Das heißt, er kann schuldig werden, wenn was passiert. Und da nun bei Menschen die Schuld in die Welt kommt, gibt es gerade durch die Vieldeutigkeit der Orientierungsmöglichkeit menschlicher Strebungen im mentalen Bereich einen Indikator, der ein ganz eingeborenes, ganz sicheres, ganz gewisses Wissen ist, wann Orientierungen zu einem destruktiv schuldhaften Verhalten führen können. Man kann schuldig werden gegenüber seinen Mitmenschen, seinen Sozietäten, in denen man lebt, oder auch vielleicht gegen die eigene Leitidee, das Leitbild seines Daseins. Man nennt dieses eingeborene, ganz sichere Wissen ein humanes Gewissen, das als Indikator immer funktioniert, wenn es nicht verbogen wird. Und die Leitidee, die beim Tier völlig eindeutig aus dem Sexualbereich stammt, nämlich aufgrund der Molekulargenetik, ist bei Menschen sublimiert und ebenfalls vieldeutig. Niemals ist die Leitidee menschlichen Lebens die bloße Ausbreitung des genetischen Informationsmusters. Die Leitideen sind mentaler Art und können sehr vielfältig sein und äußern sich in Leitbildern. Ein Mensch richtet sein Leben auf die Leitidee ein. Sie können beispielsweise. Nun ist es natürlich so, dass diese Leitidee eben nicht einfach von der Natur auf den Tisch gelegt wird. Es passiert nie, dass zum Beispiel während der Pubertät plötzlich vom Herrgott ein Briefchen ankommt, sagt, du Freund, deine Leitidee liegt da und da. Nein, die muss man selbst suchen. Und oftmals findet man sie nicht. Aber Sie können es an Jugendlichen beobachten, die so gerade aus der Pubertät kommen. Ich höre dann immer wieder, dass die Eltern sagen, ach, ich habe so viel Ärger mit meinem Kind, das fängt ja an zu lügen. Bitte. Wenn ihre Kinder ihnen Geschichten erzählen, was sie alles erlebt haben wollen, was sie alles sein wollen, sagen sie nicht, die Kinder lügen. Nein, die spielen Rollen durch. Sie müssen Rollen spielen, damit sie sehen, wo ihre Leitidee liegt. Denn nur durch das Durchspielen, man fühlt sich als der, man fühlt sich als Filmdiva, man fühlt sich als jener, nicht wahr? Das wird durchgespielt, man erzählt davon, das sind keine Lügen. Und das Aussuchen von Leitideen. Irgendwo findet das Kind dann die Leitidee und dann werden sie beobachtet, diese Phase vorbei. Auf einmal erzählt er ihnen keine seltsamen Geschichten mehr. Bitte denken Sie daran, dass das eine Notwendigkeit ist. Sowas müssen Kinder durchspielen. Nun, wenn sich aber, sollte diese Metapher des körpernahen seelischen Nebenraumes des Menschen richtig sein. Ich möchte hier immer ein Konjunktiv ausdrücken, weil ich ja nie weiß, man kann sich auch ganz schön irren. Aber sollte das richtig sein, dann können Sie sofort gerade in der menschlichen psychosomatischen Struktur eine gefährliche Schwachstelle erkennen. Denn offensichtlich ist durch die mentale Natur des Menschen der Mensch als Vernunftwesen ein reines Evolutionswesen. Das heißt, der Evolutionsbogen müsste das menschliche Dominanzprofil völlig beherrschen. Aber ausgerechnet dieses Evolutionswesen an sich wurde angelegt als warmblütiger plazentaler Säuger, der keine Lebens aus eigener Kraft, keine lebensfähigen Jungen in die Welt setzen kann. Das heißt, von Ursprung an musste der Mensch eigentlich entgegen seiner Eigentümlichkeit das Evolutionswesen zu verwirklichen, ein Konservationswesen sein. Sonst hätte sich die Gattung Mensch überhaupt nicht erst entwickeln können, weil nämlich die Säuglinge sofort gestorben wären. Erst wenn durch das Folge mentaler Strukturen, das Folge der Abstraktionsfähigkeit, soziale Verhältnisse in den menschlichen Gemeinschaften geschaffen werden, wie es heute der Fall ist, dass jedem Menschen das Leben garantiert ist, also auch jeder Säugling durchgebracht werden kann. Erst jetzt kann der Evolutionsbogen dominieren. Und in der Ontogenese, also in der Entwicklung eines jeden Einzelnen, wird jetzt eine kritische Phase mitgemacht. Irgendwann kommt der Augenblick, wo dieser Bogen den anderen überspielen muss. Sehen Sie? Und hier kann es zu Deformationen kommen. Kann sein, dass das nicht gelingt. Und das, was dann passiert, ist das starke Reduzieren der introvertierten Motivationen, der Introversionen, das heißt dieser Entfaltungstrieb, den die Theologen den Gottestrieb nennen, kann stark herabgesetzt werden zugunsten jetzt kontraoperativ korrelierter Außenbereiche. Er kann umschlagen in Gelüste zur Machtausübung, die stark werden zur Gestaltung der Umgebungen. So kann es auch sein, dass die kaptativen Triebe ins rein Äußerliche geraten und dass der Trieb zur Nähe fremden Lebens buchstäblich abstirbt, sich in sein Gegenteil verwandelt, zum Trieb zur Vernichtung fremden Lebens. Und so entstehen nun eigentlich etwas, ich nenne es immer pervertierte Persönlichkeiten, die eigentlich Karikaturen menschlichen Seins darstellen. Sehen Sie, unser Kongress steht unter dem Thema die geheimen Mächte. Es gibt verborgene Mächte, die wir noch nicht kennen, der Natur, es gibt geheimnisvolle Mächte. Aber geheime Mächte habe ich persönlich in meinem Leben eigentlich nur als Mächte des Bösen an sich erfahren, unter denen ich viel gelitten habe. Und so war für mich die Frage, diese geheimen Mächte werden wahrscheinlich gerade von diesen eigentlich nicht voll entwickelten Persönlichkeiten ausgeübt werden. Denn wenn diese ganzen introvertierten Strukturen der Kontemplation, der Selbsterfaltung und so weiter degenerieren, dann bleibt ja nur das Streben nach Macht und Besitz. Aber das sind Strebungen, die nur Mittel zum Zweck sein können. Wenn sie Selbstzweck werden, sind es inhaltslose Kategorien. Die Menschheit hat im Verlauf ihrer Geistesgeschichte sehr viele Ideale hervorgebracht. Und Sie werden sehen, fast an jedem Ideal rankt sich irgendeine autoritäre Hierarchie auf. Und jede dieser Hierarchien ist wahrscheinlich darauf bedacht, auszubeuten und zu expandieren. Hier sehe ich die eigentlichen Geheimmächte des Bösen. Also ich habe eben die Zeit durchbekommen. Entschuldigen Sie bitte, die unterbreche. Nun, jetzt, da nun aber diese autoritären Hierarchien bedacht sind zu expandieren, müssen sie versuchen, jeden anderen Menschen in ihren Bann zu bekommen. Das heißt, man muss versuchen, seine Mitmenschen dazu zu motivieren, dazu zu bewegen, etwas zu tun, was sie von Natur aus niemals tun würden. Möglichst aber ohne Zwang, sodass sie hinterher sich einbilden, es wäre die größte Erfüllung ihres Daseins, gerade diesen Unfug getan zu haben. Sehen Sie, dass das ganze Kunststück der Politik es überhaupt gibt. Nicht? Die Frage ist nur, wie macht man das? Wie greift man hier an? Ich könnte Ihnen jetzt ein Kolleg des Satans halten, wie man nämlich seine Mitmenschen verbiegt. Ich will es nur kurz anklingen lassen. Denn, meine Damen und Herren, wenn Sie wissen, wie es gemacht wird, können Sie sich auch wehren. Zunächst einmal, wenn man jetzt das große Ziel solcher da verstehe ich angemaßte Autorität, die in Wahrheit gar nicht da ist. Das große Ziel dieser autoritären Hierarchien muss es sein, die Leitidee dem Menschen zu nehmen und durch die Idee der Hierarchie zu ersetzen. Und sie muss darauf bedacht sein, das humane Gewissen der Menschen zu vernichten und auszubauen und durch das Gewissen der Hierarchie zu ersetzen. Und sehen Sie, und um diese Manipulation vorzunehmen, die Leitidee zu verbiegen und das humane Gewissen in das autoritäre Gewissen der Hierarchie zu verwandeln, braucht man Konditionierungen. Und diese Konditionierungen müssen in dieser Pforte oder in den Fenstern, in der Pforte zum seelischen Innenraum ansetzen. Da muss die Konditionierung sofort mit der Geburt eines Kindes beginnen. Das Erste, was man unbedingt machen muss, man muss versuchen, alle kooperativen Korrelationen in kontraoperative zu verwandeln. Und das geht dann besonders gut, wenn man von vornherein dafür sorgt, dass der Säugling nach der Entbindung keinerlei Hautkontakt zu seiner Mutter bekommt. Man kann den jungen Müttern alles Mögliche vorlügen. In den Kliniken geht das sehr schön, wenn man etwas versiert ist, ja, das eben der Hautkontakt aus hygienischen Gründen und so weiter. Ach Gott, es gibt da so viel, was man sich einfallen lassen kann. Man kann zum Beispiel auch die Muttermilch abpumpen und kann mit irgendwelchen anderen Dingen versetzen, sodass auch die Kinder nicht gestillt werden, dass von vornherein eine solche Isolation da ist. Nicht wahr? Das kann man manipulieren, das geht eigentlich recht bequem. Und dann muss man darauf achten, dass die Entwicklung des Kindes so verläuft, dass zunächst mal die introvertierten evolutorischen Tendenzen, nämlich der Trieb zur geistigen Entfaltung, also dieser Gottestrieb, und der Trieb zur Nähe fremden Lebens, besonders stark abgewürgt wird zugunsten der extravertierten Triebe. Man muss dann allerdings, weil hier gerade im Sexualbereich eine ganz große Gefahr besteht, dass da nämlich destruktive, nach innen und außen gerichtete Tendenzen umgemünzt werden durch von der Fortpflanzungsnorm abweichende Orientierungen, dass die dann umgemünzt werden in konstruktives Verhalten. Das ist natürlich eine tödliche Gefahr für diese Art Konditionierung. So müssen also diese Triebe zunächst mal abgewürgt werden und man muss eine zweigleisige Erziehung von Jungen und Mädchen anstreben. Ja, zum Beispiel ist es sehr zweckmäßig, bei den Jungen einmal diese kontemplativen Triebe immer als etwas Lächerliches hinzustellen, aber ein besonderes Sozialprestige dem Starken zu geben, also Macht auszuüben, am besten mit den Fäusten, nicht wahr? Oder die Umgebung dauernd umzugestalten. Wenn das Spaß macht, vergisst der alles andere. Und der gerade diese sexuelle Komponente, die muss ganz stark abgewogen werden, aber da tritt eine Schwierigkeit auf. Die Hierarchie braucht ja auch Nachwuchs. Nicht wahr? Man muss das nun so machen, dass man eigentlich die introvertierte Form überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt und einzig und allein die Fortpflanzungsnorm setzt. Das geht bei den Mädchen sehr gut, bei den Jungs kommt es nicht so drauf an, da kommt es nur darauf an, dass die Machttendenzen sich verkoppeln mit den Tendenzen der näherfremden Lebens, die dann umschlagen in eine Lebensfeindlichkeit, in die Tendenz zur Vernichtung fremden Lebens. Wenn das passiert, sieht es um die Hierarchie schon mal sehr gut aus. Und dieser Prozess muss aber schon in den ersten Lebensjahren gelaufen sein. Anschließend muss die Zerstörung des Triebes des introvertierten Triebes zur Wahrung der eigenen Identität. Man muss dahin arbeiten, dass der Betreffende die Identität aufgibt und sich identisch macht mit der Hierarchie. Also es hat sich da sehr bewährt, sowas in Form von einer Staatsjugend zu machen, nicht wahr? Man bekommt es dann eigentlich ganz gut so weit, dass die sich alles aufgeben, die keinerlei Selbsterhaltung mehr haben, wenn es die hohe Hierarchie fordert, und im Übrigen sind sie mit all dem identisch. Und man kann dann aber als Gegengewicht dafür sorgen, dass die nun ihre Existenz absichern. Also wenn zum Beispiel ein 16-Jähriger bereits an die Alterspension denkt, dann sieht es sehr gut aus. In Anführungsstrichen. Und zum Schluss muss auch die Lernfähigkeit blockiert werden. Das muss eigentlich so mit dem 12., 13., 14. Lebensjahr passieren, dass der nicht mehr lernfähig ist. Denn sonst lernt er nachher zu viel und durchschaut diese Dinge. Andererseits setzt die Zerstörung der Lernfähigkeit als die notwendige Voraussetzung, später das Gewissen auszubauen. Aber man kann die abgebaute Lernfähigkeit dann ersetzen, eben durch diese Tendenz, stattdessen eben Güter aufzuhäufen. Es läuft denn darauf raus, dass man nur wissen muss, wann 2 mal 2 5 und wann 2 mal 2 3 sein muss. Aber wenn man das nun erreicht hat, dann kann man anfangen, dann nach dieser Konditionierung das humane Gewissen auszubauen, das zum Teil schon paralysiert worden ist. Denn, und man hat auch die Möglichkeit, jetzt sehr aggressiv zu arbeiten, weil die destruktiven Elemente ja sehr stark in den Vordergrund treten. Aber es wird, wie gesagt, unmöglich und geht tödlich aus für die Hierarchie, wenn so etwas nicht geht. Also wenn jetzt zum Beispiel gerade der Trieb zur Nähe fremden Lebens sich wirklich auslastet und der Betreffende löscht ihn nicht aus und fängt an, ein Doppelleben zu führen, dann werden alle anderen introvertierten Strukturen auch stark ansteigen, wegen der kontraoperativen Korrelation natürlich zu Lasten der gepflegten, der normgepflegten Außenbereiche, und man wird ihn schwer erkennen, und auch der Gottestrieb wird sehr stark werden, der Trieb zur Identitätswahrung wird sehr stark werden, kurz, der Betreffende ist für die Manipulation verloren. Nun, da hat sich nun in der Praxis eins sehr bewährt, man muss sehen, dass man die Leute erkennt und dann sperrt man sie ein, man hatte da zum Beispiel Konzentrationslager gebaut und so weiter, das kann man alles machen, das ist auch gemacht worden, und vor allem kann man natürlich, weil es immer eine Minderheit ist, die Minderheit ausklammern und kann jetzt den Hass der Masse, der Braven, kann man jetzt auf diese Minderheit richten und kann die ganze Destruktion auf diese Minderheit konzentrieren und kann sie auslöschen, und die Masse bleibt heiß, die wird solidarisiert und wird heiß bleiben, und dann kann man natürlich alle möglichen Abenteuer politischer Art mit der Masse anfangen, insbesondere wenn es gelingt, das Gewissen auszubauen. Das geht ziemlich einfach, man zerstört dieses humane Gewissen, der Indikator ist weg, stattdessen wird ein Raster aus Matrizen eingebaut, die die Arbeiter den Kies geschüttet haben. Je enger die Maschen, umso feiner ist das, was durchgeht. Und dieses autoritäre Gewissen ist eigentlich eine Matrix aus lauter solchen Sieben. Für jede Kategorie ein Sieb. Es geht alles von außen durch, was der Hierarchie nützt, und das, was nicht nützt, fällt raus. Nicht? Auf diese Weise handelt man immer im Sinn der Hierarchie und dann kommen diese eigenartigen Sachen zustande. Man hat bei manchen öffentlichen Gerichtsprozessen früher darüber immer gestaunt, dass Menschen, die ganz integer aussahen, ich habe selbst solche gekannt, die ganz integer und ordentlich aussehen, guten Eindruck machen, nachher während ihres Dienstes entsetzliche, unmenschliche, grauenhafte Dinge begangen haben, die auch das schlimmste Raubtier nicht fertig bringt. Und so wie sie vom Dienst nach Hause kommen, sind sie braven Familienväter und sind ganz manierliche, ordentliche Leute und kein Mensch weiß das. Und hinterher kommt es raus, dass die ein Doppelleben geführt haben. Und das Interessante, die haben dabei noch nicht mal das geringste Unrechtsbewusstsein empfunden. Nein, sie haben der Hierarchie oder ihrem Führer oder sonst etwas eben treu gedient, haben ihre Befehle ausgeführt, ihre Pflicht getan, war zwar hässlich, aber es ging. Nicht? So dass auch nicht das geringste Unrechtsbewusstsein da ist. Und das, daran können Sie sehen, wie die Manipulation wunderbar gelungen ist. Und dann ist es so, dass eigentlich auf diese Weise mit den Leuten alles zu machen ist. Man kann zum Beispiel das Erscheinen dieser Siebmatrizen ganz herrlich beobachten am Kleinstadtratsch. Wenn Sie da diese Siebkrüppel, diese mentalen Siebkrüppel sich anschauen, ja, was durch das Sieb durchgeht, ist in Ordnung, was nicht durchgeht, wird durch die Zähne gezogen. Und zum Beispiel, ich lerne das am besten an Beispielen, zum Beispiel ein Schustermeister ist Alkoholiker und nach Dienstschluss torkelt er voll mit Alkohol, der arme Mensch hat dann bloß noch 20% Blut im Alkohol, torkelt er durch die Straßen. Alle Welt sagt, weil der Alkoholismus in das Bild Schustermeister passt, guckt euch an, das Sinnbild niederen Handwerkertums, der Mann genießt seinen Feierabend. Im selben Ort wohnt ein Lehrer, der ist Antialkoholiker, wird zu irgendeinem Fest eingeladen, trinkt dummerweise ein Glas Bier, das er natürlich nicht verträgt und geht singend nach Hause. Er wird nicht mehr das Gerücht los, er ist ein Trinker. Dann heißt es, dem Mann können wir unsere Kinder nicht anvertrauen, weil das Einnehmen von Alkohol in die Denkmatrix-Lehrer nicht reinpasst. Denn so funktioniert dieses System von Denkmatrizen, die das humane Gewissen durch das autoritäre Gewissen ersetzen. Und so können auch grausige Dinge nachher durchaus durchgehen. Sie nützen ja Hierarchie. Man hat eben seine Pflicht getan oder einen Befehl ausgeführt. Und dann kann man, ist natürlich eine Kleinigkeit, da auch die Wahrung der eigenen Identität aufgelöst wurde, die Leitidee von vornherein zu setzen. Das Kind kann die Leitidee nicht mehr wählen, sondern die glänzende Hierarchie ist die Leitidee des Kindes. Und mit solchen Menschen kann man nun diese Hierarchien aufbauen. Ja, meine Damen und Herren, das alles ist nicht schön. Ich habe Ihnen aber trotzdem, macht dem einen oder anderen jetzt vorkommen, wie kann der Mensch schon so etwas sagen, das ist ein Satanskolleg. Ich habe es Ihnen trotzdem aus meiner Sicht gesagt, denn wenn Sie wissen, wie es gemacht wird, können Sie sich dagegen wehren. Und so ist es, dass ich eigentlich, und auch heute wirken solche Kräfte noch, die Hierarchien sind heute anders geartet, die sind nicht mehr auf direkte Machtausübung aus. Heute macht man das ganz anders. Heute hängt man sich als Lobby an die Regierenden. Wenn Sie die herrschende Moral ist niemals, ist immer nur die Moral der Beherrschten, aber nicht die Moral der Herrschenden. Ja. So sind zum Beispiel unsere demokratischen Regierungen überhaupt nicht die Herrschenden, denn die werden moralisch viel strenger kontrolliert als alle anderen. Wer herrscht, sitzt im Hintergrund. Das sind ganz andere Leute, die dann noch entsprechend leben. Und die nun die Regierenden über das Mandat jetzt zu allen möglichen Dingen veranlassen. Man könnte sagen, in der Demokratie ist sowas nicht möglich. Also vorausgesetzt, die Demokratie ist wirklich Demokratie und nicht einfach der Aufstand der Mittelmäßigkeit gegen das Besondere. Aber nehmen wir an, das ist wirkliche Demokratie. Dann haben wir trotz. Dann haben wir trotzdem die Möglichkeit der Manipulation. Denn, meine Damen und Herren, Sie können mir eins glauben. Eine Dummheit bleibt doch dann eine Dummheit, wenn es die Mehrheit beschließt. Und ein Delikt, und Und ein Delikt, wie zum Beispiel das Delikt der Gesellschaftskriminalität, indem man ganze Landschaften unter den Greifbagger nimmt. Ein solches Delikt bleibt auch dann ein Verbrechen, wenn es die Mehrheit toleriert. Das sind Ergebnisse der Manipulation von jetzt anders gearteten Hierarchien. Man kommt uns dann mit dem Wort, ja, wir müssen uns für einen Fortschritt tun. Haben Sie schon jemals gehört, dass irgendjemand von so einer Wachstums- und Expansionshierarchie Ihnen genau erklärt hätte, was Fortschritt ist? Fortschritt, das wird immer hingestellt als technische Neuerung. Ja, diese Neuerungen können einen Fortschritt auf dem Weg zum Friedhof bedeuten und mehr gar nicht. In Wahrheit ist doch Fortschritt etwas ganz anderes. Nur dann, wenn die technische Neuerung mit einem Schritt zur Humanität gekoppelt ist, dann ist es Fortschritt. Vergleichen Sie. Ich meine, vergleichen Sie jetzt bitte einmal zum Beispiel den angeblichen Fortschritt des Individualverkehrs, der Urbanisation mit ihren Betonmonstern. Vergleichen Sie den angeblichen Fortschritt megalomaner Kernkraftwerke, weil man von falschen Kalkulationen des Energieverbrauchs ausgeht. Vergleichen Sie das bitte mal mit wahrem technischen Fortschritt, zum Beispiel mit so ganz bescheidenen Dingen. Verwendung des Röntgengerätes in der Chirurgie. Verwendung der Lokalanästhesie der Vollnarkose. Ich meine, damit Sie wissen, was ich meine, lassen Sie sich doch mal einen entzündeten Backenzahn ziehen ohne jede Betäubung und vergleichen Sie das mal mit dem Zahnziehen bei Lokalanästhesie. Dann werden Sie schon merken, was ich meine. Das sind Schritte zur Humanität. Oder zum Beispiel die Kanalisation von Pettinghofer. Die Frischwasserversorgung, das sind technische Neuerungen, die mit Schritten zur Humanität verknüpft sind. Aber das, was hier heute als Fortschritt angeboten wird, ich muss ganz offen sagen, ich vermisse in jedem Fall das humanitäre Element. Aber hinter all dem steht doch letzten Endes, in heutigen Hierarchien, die manipulieren uns zwar so, wie ich es vorhin gesagt habe, nicht wahr? Da stehen doch in Wahrheit immer dasselbe, Gesichts- und Geschichtslose, aber merkantile Banausentum ohne jede metaphysische Bindung. Sehen Sie, und nun möchte ich Sie bitten, versuchen Sie einmal, sich selber in Ihr eigenes Herz zu schauen und versuchen Sie zu erkennen, wo an Ihnen selbst Schäden eingetreten sind durch solche Manipulationen. Wenn Sie es nämlich wissen, dann können Sie aus eigener Kraft diese Dinge sanieren. Und wenn das geschehen ist, dann erwarte ich jetzt von Ihnen, dass Sie diesen widerwärtigen Zeitgeist dieses merkantilen und gesichts- und geschichtslosen Banausentums, das eigentlich nur in Konsum und Produktion, in Profit und Verlust denkt, nicht wahr? Und das in allem nur die Ware und den einzigen Daseinssinn, Profit beim Umsatz der Ware sieht, dann erwarte ich von Ihnen, dass Sie diesen widerlichen Zeitgeist bekämpfen, wo immer es geht. Aber ich sage Ihnen gleich, Bomben sind keine Argumente. Aber eins habe ich erlebt. Wir haben in allen Industriestaaten sehr gute Gesetze, die nur darauf warten, dass wir Bürger sie verwenden. Und das scharf geschliffene Wort ist eine furchtbare Waffe, insbesondere wenn es gewürzt wird mit ironischem Humor und Giftzahn. Und das sind Waffen, die Sie alle benutzen können. Und wenn ich mich jetzt von Ihnen verabschiede, wünsche ich Ihnen noch einen guten Verlauf des Kongresses. Aber angesichts eines so ungemütlichen Themas und eines solchen Satanskollegs, wie das, Sie brauchen nicht zu applaudieren. Also ich sagte Ihnen, Sie brauchten nicht zu applaudieren, ich sehe aber an Ihrem Applaus gehorsame Untertanen sind Sie bestimmt nicht.
Ja, wir können jetzt, der Applaus hat gezeigt, dass hier Burkhardt von seinem Gesichtspunkt aus in strukturelle Maschen hineingegriffen hat, die, wenn man das nennen kann, bei der Manipulation von manipulierendem Wohl verwendet werden, gezielt und gut, wobei er selbst sich außerhalb des Maschenbereiches stellt, nicht um nicht ins Netz zu kommen. Ich möchte hier eröffnen sofort, dass wir in die Diskussion übergehen und Sie können jetzt an Heim noch Fragen stellen. Wenn Sie immer gleich zum Mikrofon gehen, wo immer Sie sind, ich werde dann...
Also ich möchte korrigierend dazu sagen, ich bin in meinem Leben sehr oft in dieses Maschenwerk hineingeraten. Das ist mir nicht gut bekommen.
Ja. Aber kann man sagen, wenn Sie hineingeraten sind, dass Sie dann manipuliert wurden?
Kann sich wehren.
Ja, Entschuldigung.
Ja, ich möchte fragen, eingangs war die Rede von der Schuldfähigkeit des Menschen.
Ich habe ein schlechtes Gehör, ja.
Ja, bitte. Sie sagten, der Mensch im Gegensatz zum Tier kann schuldig werden. Wie ist es jetzt mit dem manipulierten Menschen, der unter einer solchen funktionierenden Hierarchie vom Säugling an manipuliert ist? Wird ihm auch die Schuldfähigkeit damit genommen? Ist er dann nicht mehr schuldfähig, weil er manipuliert ist? Und wenn er das ist, kann man ihn dann überhaupt noch als Menschen bezeichnen oder wäre das nur noch ein biologischer Roboter?
Ja, es ist so, Sie sagen, nur der Mensch kann schuldig werden. Jetzt, wie ist es, wenn der Mensch manipuliert ist, ist er dann noch schuldig oder kann man ihn als funktionierenden Roboter bezeichnen?
Nun ja, ich finde, das kommt einfach drauf an. Man kann hier nicht allgemein pauschal urteilen. Ich meine, ich sage Ihnen jetzt nur mein Gefühl, was ich dabei habe. Ja? Denn ich meine, schuldig, man kann natürlich die Schuld jetzt nicht einfach auf die Manipulatoren abwälzen. Das geht natürlich. Man kann sagen, ja, ich habe das mal gehört, dann versteckt man sich unter einem Befehlsnotstand. Das ist richtig. Nicht? Aber andererseits ist natürlich so, man kann ja zumindest den Versuch unternehmen, sich gegen die Manipulation zu wehren. Nicht? Ja. Ich meine, das kann man ja immerhin machen. Obwohl es Grenzsituationen gibt, in denen dieses Rezept eben einfach nicht mehr funktioniert. Ich meine, es hat ganz grausame Zeiten gegeben, zum Glück. Bin ich gar nicht erst in solche Geschichten hineingekommen. Aber ich habe gehört, dass es ganz grausige Zeiten gegeben hat, dass da Kommandos gegeben wurden, irgendwelche Leute sollten umgebracht werden. Man hat die Leute ans Maschinengewehr befohlen und hat dann Feuerbefehle gegeben. Ja nun, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Jetzt kann der Betreffende sehr mutig sein und sagen, nein, ich mache das nicht, dann wird er dazugestellt und der Nächste kommt dran. Was soll man dann machen? Märtyrer werden hier gar nicht gefragt, denn die gehen einfach unter. In dem Fall, was sollte man machen? Ich meine, wenn es mir passiert wäre, ich glaube nicht, dass ich es fertiggebracht hätte, mich da einfach selbst hinrichten zu lassen. Aber der Hass wäre gestiegen. Und bei der nächsten besten Gelegenheit hätte man zuschlagen können.
Ja.
Das sind eben Grenzsituationen, da können wir wenig machen. Also das sind, Sie müssen auch daran denken, ich kann hier keine allgemeinen Lebensrezepte geben.
Ja. Nächste Frage. Ja. Vielleicht darf ich eine Frage stellen in diesem Zusammenhang. Gibt es Möglichkeiten oder die Praxis auch bei Gericht? Dieser und dieser Mann ist unter so viel Pharmaka gestanden und er hat daher in diesem Rahmen entschieden. Das heißt, er selber war konditioniert, in dem Fall chemisch, und daher war er nicht in der Lage, seine Handlung zu kontrollieren, und er wird von diesem Mord, das hatte hier, ich nenne den
Fall,
wurde freigesprochen.
Ja, das gibt es. Ich meine, wir haben doch im deutschen Gesetz diesen einen Paragraphen, früher war es 51a, ich weiß nicht, wie er jetzt ist, Unzurechnungsfähigkeit. Es kann doch durchaus passieren, dass jemand eine Tat begeht, eben unter dem Einfluss irgendeines Pharmakons oder sonstigen Gründen, und er begeht etwas und weiß gar nichts davon. Es gibt sogar Erkrankungen. Ich habe das mal Und von welchem Buch war das? Ich glaube, bei Schulz-Denker habe ich das mal gelesen. Ich weiß es nicht. Dass Krankheiten gibt, dass der Betreffende nicht weiß, was er tut. Er glaubt, er hat geschlafen.
Ja. Keine, ja. Bitte, Herr Lang.
Wenn er unter Hypnose handelt, also wenn er vorher hypnotisch manipuliert wird und dann unter einem hypnotischen Befehl handelt. Ich erinnere an Amerika, wo diese Mädchen eine Schauspielerin ermordet haben. Genau. Ich weiß den Namen jetzt nicht.
Nur könnte ich mir vorstellen, dass der Betreffende, der in der Hypnose etwas tut, dass der gerichtlich gar nicht belangt wird. Nur der Hypnotiseur darf sich nicht erwischen lassen.
Wobei hier noch etwas hinzuzufügen ist, gerade bei der Hypnose. Es ist so, man wacht im Traum und auch in der Hypnose. Irgendwo kommt man heraus, wenn man in der grundmoralischen Haltung dies nicht macht. Aber wir wissen heute, es werden ganz bestimmte Personen gesucht, vor allem für terroristische Ausführungen, die im Rahmen, nennen wir das der Psychopathie, ich werde am Sonntag kurz auf das eingehen, die diese moralische Hemmung nicht haben und daher durch eine leichte hypnotische oder auch medikamentöse Stützung jene Kaltblütigkeit an den Tag legen können, um das auszuführen. Es ist hier, das Ganze ist ja auch das Problem der Aggressionshemmung. Jeder, wenn er irgendwo frustriert wird und dergleichen, neigt zur Aggression. Nun hat er in sich Hemmung. Aber durch eine gewisse Form, wo auch die Psychologie und die momentane Denkform, ist es ja nicht menschlich hochwertig, Hemmungen zu haben. Daher, wir müssen enthemmt sein. Und wenn wir psychisch enthemmt sind, sind wir nicht mehr in der Lage, aggressive Momente bei uns aufzufangen. Und nun werden vor allem auch Leute verwendet, Hypnose oder auch medikamentös, so, dass sie die Hemmschwelle der letzten Aggressivität, jemand umzubringen, tatsächlich machen. Und es scheint zu sein, noch eines veranlagungsmäßig scheint es zu sein, dass gewisse Charakterstrukturen keine Hemmung haben. Ich denke hier an ein Beispiel. Ein Soldat, der hatte keine Hemmungen, irgendjemanden zu erschießen. Der ist einfach weg, weil er persönlich nur für sich, also das sind dann Formen gewisser schizoider Charakterstruktur. Ich möchte das hier kurz hinzufügen, aber es war noch eine Wortmeldung.
Ich habe noch eine Frage zu einem anderen Aspekt Ihres Vortrags. Mir ist aufgefallen, dass Ihr Weg über die Physik zu Metaphern führt, die man in vielen großen Religionen und Kulturen auch findet. Das heißt, mit dem Herzensehen zum Beispiel. Das heißt, dass viele Religionen, jetzt im Besonderen vielleicht auch der Buddhismus oder auch zum Teil im Christentum, könnte man solche Dinge aufzählen, die ähnliche Metaphern aufstellen und auch ähnliche, sagen wir, Mechanismen entwickeln können gegen die Manipulierung. Einfach mit dem Unterschied, dass sie sich dessen nicht intellektuell bewusst sind. Das heißt einfach, ja, solche Metaphern, die zu, ich würde sogar sagen, gleichen Resultaten kommen, aber über einen ganz anderen Weg. Über die theoretisch,
aber auf einen anderen Weg. Ganz am Anfang habe ich nicht verstanden, haben Sie Physik oder Metaphysik gesagt?
Also ich habe Physik gesagt. Aha. Und auf einen anderen Weg, einfach indem man in sich selber horcht, indem dann, ja, einfach nicht, sagen wir, verstandesmäßig.
Er meint, dass man auf gedanklicher Ebene, sei es religiöser Ebene, gewisse Strukturmuster hat, die vom Geistigen herkommen und das Gleiche im Effekt bewirken als die Strukturmuster, die du aufgezeigt hast, die wirksam sind, wenn jemand das und das tut.
Ja, andererseits, ich meine gerade religiöse Strukturen, die scheiden mir. Aber wie gesagt, das ist eine völlig unkompetente Meinung. Ich verstehe von Theologie so gut wie nichts. Ja. Aber religiöse Strukturen sind ja immer Strukturen mentaler Art, die diesen Indikator, den ich als Gewissen bezeichnet habe, in sehr feiner Weise, in sehr guter Weise verfeinern können. Sie werden einem Menschen mit einem humanen Gewissen, der auch sehr stark religiös gebunden ist, werden sie wahrscheinlich kaum zu irgendwelchen Geschichten manipulieren können, die lebensfeindlich sind. Zumal das Wort Religion, so viel ich weiß, nicht von Relikt kommt, dass da Riemen und Überbleibsel aus der Vergangenheit hat, sondern das Wort kommt, so viel ich weiß, von dem Wort Religio, Rückbindung. Wir Menschen, ich sagte, haben freie Wahl, Orientierungen unserer Strebungen einzustellen. Wir können also anders handeln, als wir wirklich handeln. Wir können schuldig werden. Die Bindung des Tieres zum Seinshintergrund ist bei uns zugunsten dieser freien Entscheidungsmöglichkeit aufgehoben worden. Und wenn jetzt kein Direktiv kommt, in dieser Instanz oder der religiösen Strukturen, wenn keine Religio, keine Rückbindung versucht wird, dann würde wahrscheinlich keine menschliche Gemeinschaft bestandsfähig sein. Ich glaube nicht, dass es dann überhaupt eine menschliche Gesellschaft gäbe. Aber wie gesagt, das ist eine ganz private Meinung.
Vielleicht darf ich in diesem Zusammenhang hinzufügen, was man jetzt sehr interessant in dieser Psychobiologie gefunden hat. Man hat ja früher gemeint, dass man durch einen Reiz, nennen wir ein Blitzlicht, erzeugt man eine Reaktion. Nun hat man gesehen, hat gemeint, es sei eine Welle, es kommt die Reaktion, daher die Verhaltensforschung, die Skinnerbox, das heißt Reizreaktion, drinnen tut sich nichts. Jetzt hat man bei der sogenannten evozierten Reaktion gesehen, dass wir, und das ist etwas Hochinteressantes, wenn ich einem Blitzlicht ausgesetzt werde, habe ich, wenn ich schlafe oder völlig bewusstlos bin, eine vierfache Reaktionsform, also Wellenform im Gehirn, baut sich auf. Wenn ich bewusst bin, kommen noch vier weitere dazu. Und es zeigt sich nun, dass diese Reaktionsformen bei gewissen Menschen, die sollen, das ist eine Diskussion von der Cortex, von innen her ausgelöst werden, diese kommen bei manchen zu spät. Das heißt, sie gehen von der Reizung sofort in die motorische Aktion über. Und nachher erst haben sie diese Reaktion. Hingegen manche Menschen, die bekommen die Reizung, dann zeigen sich diese weiteren vier Reaktionen des Gehirns, die der Person ermöglichen, auf den Reiz zu antworten, bevor noch die motorische Reaktion erfolgt. Und man versucht jetzt in Amerika bei der Auswahl von Offizieren und dergleichen auf dieser Grundlage zu messen, ob dieser Mensch hirnphysiologisch in der Lage ist, vorher die Bremse zu ziehen, bevor er handelt und nicht nachher. Sodass ich besonders hervorheben möchte, dass zum Studium der Strukturen und dieser ganzen Momente auch von der Religion her die Vorgegebenheiten in Physis und Bios mit einbezogen werden müssen, damit tatsächlich diese Form eines moralischen Verhaltens möglich ist. Schwierig wird die Geschichte bei jenen Leuten, die motorisch reagieren und nachher erst diese Reaktion machen. Das heißt, der bekommt einen Reiz, haut dem die Ohrfeige ab und dann bereut er es.
Ja.
Der andere bekommt den Reiz hat die Hemmung und hält die Hand zurück. Das, und zwar ist diese heute hirnphysiologisch messbar. Daher plädiere ich sehr, also für mich ist es so, wir haben eine Wortoffenbarung und wir haben eine Naturoffenbarung und beides muss zusammenstehen. Ja, jetzt ist aber noch eine Frage.
Ja, ich wollte dazu kurz noch was sagen. Man kann hier doch wunderbar sehen, wie eng hier, gerade im Hirn, die Bereiche, die Daseinsbereiche des Menschen, Physis und Bios, verflochten sind. Nicht wahr? Und wie dann wieder psychische und mentale Bereiche hier wieder einblenden können. Das kann man wunderbar sehen. Und das, was uns eigentlich heutzutage auf breiter Basis fehlt, ist eine einheitliche Betrachtung dieser vier Daseinsbereiche. Und ich meine, im Buch Postmortale Zustände wurde versucht, eine einheitliche Schau zu geben, aber das Ganze scheint etwas unverdaulich geschrieben zu sein. Aber man kann natürlich kommentieren, noch alles Mögliche dazu schreiben.
Ja, jetzt
haben Sie Beobachtungen gemacht, wie dir der Alkohol oder der Hang zum Alkohol in diesem Zusammenhang zu sehen ist. Sind da irgendwie Unterdrückungen von, ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben Sie Beobachtungen in Bezug auf Drogen oder Alkohol gemacht, in der Richtung, oder wie sehen Sie den Zusammenhang? Und haben Sie Möglichkeiten, durch diese Beobachtung wieder von diesen Drogen wegzukommen?
Ja, die Frage ist, ob du Beobachtungen hast bezüglich Drogen und dergleichen.
Nein, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht.
Denn, ja Gott, ich meine, ich habe natürlich Alkoholiker beobachtet und die Frage, ob man Alkohol zu Drogen rechnen sollte, ich meine, ja. Nicht? Die Frage wäre ganz einfach, wie kommt der Mensch überhaupt dazu? Könnte hier nicht eine reine destruktive Tendenz am Werk sein, die nach innen gerichtet ist? Denn man weiß doch ganz genau, dass man sich physiologisch damit ruiniert. Das wird aber trotzdem gemacht. Ich habe, wie gesagt, gar keine Erfahrung hier.
Ja, ist ja noch eine Frage, Herr Professor Beck?
Nun, arbeiten.
Etwas näher hin.
Autoritäre Systeme arbeiten bei ihren Manipulationen ja auch mit Waffen, mit kognitiven und affektiven Waffen. Sie versuchen, Ihre
Wenn Sie etwas näher hin, wir verstehen das hier nicht ganz, müssen Sie hinunter.
Ja. Manipulationen suchen sich zu tarnen und dadurch ihre Absichten als positiv darzustellen, den Menschen zu verführen, sodass er schließlich, wie wir am ersten Vortrag am Mittwochabend ja schon gehört haben, diese Intentionen als eigene, spontane empfinden. Erste Frage jetzt, wie ist es möglich, aufgrund Ihrer Konzeption, Herr Heim, in sich die Voraussetzungen zu schaffen, solche Tarnungen zu durchschauen? Zweite Frage, die affektiven Waffen, mit denen autoritäre Systeme arbeiten, sind vor allem Erzeugung von Angst. Wie ist es möglich, wiederum aufgrund Ihrer Konzeption, in sich die Voraussetzungen zu schaffen, gegen Angst sich zu festigen, etwa Vertrauen in Transzendenz, Liebe, Hingabe, also positive Bereitschaften zu erwecken? Das wären meine beiden Fragen.
Ja, das, die eine Frage war, wie ist es möglich, so durch die Tarnung der Konditionierung zu durchschauen, der Manipulation. Das heißt, die Manipulation wird getarnt. Und wie ist es möglich, gibt es hier von dir aus etwas zu sagen, wie man das durchschauen könnte?
Leider kann ich da kein Rezept geben. Nur habe ich den Eindruck, wenn immer hingewiesen wird, dass das so, du hast jetzt das und das zu tun, denn das ist groß und edel und so weiter, dann sollte man erst mal prüfen, was nun wirklich bei klarer Prüfung von all dem Großen und Edlen übrig bleibt. Das muss man von Fall zu Fall wohl entscheiden. Schön wäre es, wenn man ein Rezept hätte, dass man einfach von vornherein durchfällt, aha, hier werde ich manipuliert. Nicht? Oder man sollte sich ansehen, hinter welchen Idealen sich die betreffende Hierarchie versteckt. Wenn das Ideal immer wieder zur Tarnung rausgesucht wird, dann könnte garantiert in der entgegengesetzten Richtung die Wahrheit finden. Das ist übrigens eine alte Sache, die mir auch mal ein Kriminalbeamter sagte. Wenn ein Täter der Polizei immer wieder sagt, in der Richtung liegt es, muss man sich um 180 Grad umdrehen und da findet man die Wahrheit. Und dann werden sie drin manipuliert werden. Nicht? Also ich meine, ich kann da wirklich nicht irgendwelche konkreten Rezepte geben und schön wäre es.
Ja, die zweite Frage ist mir nicht so geläufig. Es handelt sich hier um Waffen und ob man, könnten Sie, wie war diese Frage? Ja, was wollen wir mit der tun?
Wie kann man sich dagegen
wehren? Ja,
ich dachte, autoritäre Systeme versuchen zu ängstigen,
wie,
Angst zu erzeugen.
Ja,
und wie schafft man aufgrund ihres Systems in sich die Voraussetzungen, gegen Angst, Ängstigung immun zu werden?
Ah ja, ich verstehe. Ja, jetzt, man schafft Angst und das ist die Voraussetzung, dass man zum Beispiel Waffen bauen kann zur Verteidigung. Nicht? Das, diese Sachen berühre ich dann von der Psychologie her am Sonntag. Zum Beispiel, wir halten das Gleichgewicht in der Rüstung. Das Gleichgewicht muss behalten werden, um die Angst zu beruhigen. Wir brauchen keine Angst zu haben, wir sind im Gleichgewicht. Mhm. Also wie könnte man hier diese Sachen, also der Bildung der Angst, um etwas durchzuführen, eben durchschauen.
Ich finde, man sollte gerade von westlicher Seite ein Experiment machen, das man ja sofort wieder zurücknehmen kann. Wir setzen voraus, dass die Gegenseite immer weiter rüstet. Die Gegenseite setzt voraus, wir rüsten immer weiter. Nicht wahr? Aber andererseits sind das alles Menschen, die eigentlich auch ganz gerne leben. Ich finde, wenn man für jeden Menschen dieser Welt, also vielleicht auch Säuglinge einbezogen, für jeden Menschen eine Vernichtungspotenz von 40.000 Kilo Sprengstoff bereit hat. Das heißt, sie könnten im Grunde genommen jeden Säugling mit 40.000 Tonnen Sprengstoff vernichten. Dann ist das so ein unvorstellbares Vernichtungspotenzial, das beispielsweise ein Zurücknehmen der jetzt in Westeuropa diskutierten Nachrüstung mit neuen Mittelstreckenraketen. Diese Vernichtungspotenz um nur wenige Prozent absenken würde. Die gesamte übrige Vernichtungspotenz bleibt, auch auf westlicher Seite. Das sollte man für einen Versuch machen, sagen, schön. Wir haben hier zum Beispiel starke Friedensbewegung, die Grünen werden überall stärker. Na schön, wir stecken das mal zurück. Man kann, ja, wenn es nicht klappt, sofort nachziehen. Und dann mal sehen, wie sich die andere Seite benimmt. Ich meine, das muss man einfach ausprobieren. Ich glaube nicht, dass man da viel konferieren kann. Das wird auch wenig bringen. Im Übrigen habe ich den Eindruck, aber wie gesagt, bitte, das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich habe den Eindruck, dass eigentlich der Frieden, in dem wir leben, und auch die Wirtschaft, der Wohlstand, den wir haben, eigentlich nur auf Negationen aufgebaut ist. In Deutschland sagt mal ein Politiker, ja, das Prinzip meiner Wirtschaft sind menschliche Schwächen, Neid, Habgier, Missgunst. Das Motiv, das ist im Osten genau das gleiche, das Motiv der Rüstung ist Angst. Angst ist auch eine Negation, ja du lieber Himmel. Hier sieht man deutlich, dass eben die mathematische Logik nicht unbedingt politische Logik sein braucht. Wenn ich normalerweise nur Minusposten addiere, kommt allemal wieder ein Minusposten raus. Ich frage mich, wieso kommt eigentlich durch das Addieren von lauter Negationen nachher etwas Positives raus? Oder ist das nur zum Schein etwas Positives? Leben wir nicht in Wahrheit alle auf einem Vulkan? Ich meine, das ist es doch.
Ja, jetzt ist es 12 Uhr. Wir müssen die Diskussion jetzt aufhören. Heute Nachmittag ist